herzlich willkommen zu unserem Podcast Steuern machen Spaß. Von Steuerberater Johannes Lemminger und Vollblutunternehmer Maurice Borg. Wir zeigen dir in unserem Podcast mit Witz, Charme und Melone, wie du deinen Weg aus der Steuerhölle in den Steuerhimmel finden kannst. Mach dich bereit und starte jetzt mit deinen eigenen Steuern durch. Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit Teil 2 zum Thema GmbH. Letztes Mal hat man einen Cut gemacht nach einer, glaube ich, guten Stunde. Und heute wollen wir nochmal auf ein paar einzelne Punkte eingehen. Was ich mir hier notiert hatte, war nochmal ganz konkret gleich aufzuzeigen, wie die Gewinnermittlung ist, wie die Gewinnermittlung auch ist, Einzelunternehmer versus dem Unternehmer, der das Ganze innerhalb der GmbH betreibt. Dann auch nochmal auf das Thema eingehen, Rückstellung. Was sind Rückstellungen? Wie kann ich diese wiederum einsetzen in der GmbH? Auch das Thema Gewinnausschüttung. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und auch noch als Notiz, Verkauf des eigenen Einzelunternehmens dann quasi an die GmbH. Und jetzt begrüße ich auch dich erstmal, Johannes.
Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung, Maurice. Und hallo, herzlich willkommen und auch an alle Zuhörer. Teil 2, geh mal Bier holen sozusagen, steht heute an. Das war ja unsere Abkürzung bei dieser GmbH, dass man auch ein bisschen aufräumen mit dem, ich sage mal, Vorurteil, dass man heute, wenn man Unternehmer sein will, nur in die GmbH gehen sollte. Das ist ja auch hier jetzt auch bei allem, was wir jetzt besprechen, auch der Hintergrund.
Und dann lass doch mal reingehen in ein Zahlenbeispiel. Mal angenommen, 100.000 Euro Jahresgewinn. Und jetzt stellen wir mal gegenüber Einzelunternehmer versus GmbH. Wie gliedert sich das auf?
Ja, genau. Also wir fangen einfach mal mit diesem Beispiel an, weil das ja der Hauptgrund ist, dass jemand von seinem Einzelunternehmen in die GmbH will, beziehungsweise dass er halt von Anfang an gleich eine GmbH gründet. Und das sieht man hier schön, was das in Zahlen bedeutet. Du hast ja schon richtig gesagt, wir gehen jetzt einfach davon aus, wir haben ein Einzelunternehmen und dieses Einzelunternehmen macht 100.000 Gewinn. Nochmal als Erinnerung, in diesen 100.000 Gewinn ist kein Gehalt des Inhabers berücksichtigt. In der Einzelfirma gibt es halt kein Gehalt für den Inhaber. Anders als nachher in der GmbH, aber das sieht man dann an dem Beispiel. Wir gehen jetzt auch hier vom Hebesatz bei der Gewerbesteuer von 400% aus. Das ist so einfach ein Schnitt. Es gibt natürlich Städte, wo es niedriger ist. Es gibt Städte, wo es höher ist. Bei der Einzelfirma aber nicht entscheidend, weil die Gewerbesteuer in der Regel bei der Einkommensteuer 1:1 anrechenbar ist. Und in dem Beispiel sieht man das auch schön. Ja, hier hätte jetzt dieser Einzelunternehmer eine Gewerbesteuer von 10.570 Euro beim Hebesatz von 400%. Bei der Einkommensteuer dürfte er jetzt in diesem Beispiel 10.042 Euro anrechnen. Die Zahlen sind jetzt auch nicht ganz aktuell. Es hat sich auch etwas verschoben. Die Anrechnung ist jetzt etwas besser. Ja, also wahrscheinlich ist heute das Beispiel hier 1:1, dass das, was er an Gewerbesteuer bezahlt, bei der Einkommensteuer anrechenbar ist. So, und mit diesem Gewinn, mit diesen 100.000, gehe ich in die Einkommensteuererklärung. Also ganz entscheidend, weil ich ja nachher meinen persönlichen Steuersatz auf diese 100.000 sozusagen versteuern muss. Und wenn wir jetzt unterstellen, es gibt keine anderen Einkünfte, ich habe noch Sonderausgaben, die abzugsfähig sind, die haben wir hier in dem Beispiel mit 8.000 Euro berücksichtigt und rechnen das Beispiel einmal verheiratet, aber die Ehefrau hat kein Gehalt, beziehungsweise einmal Single, dann gibt es sowieso niemand andere, der noch ein Gehalt oder irgendwelche Einkünfte beisteuert. Und dann habe ich in diesem Fall im verheirateten Bereich habe ich eine Gesamtsteuerbelastung von 22.920 Euro, also knapp 23.000 Euro. Als Single hätte ich hier knapp 31.600 Euro. Also das wäre die Belastung bei 100.000 Gewinn meines Einzelunternehmens beim Hebesatz von 400% in der Gewerbesteuer. Also wenn ich jetzt das auf die 100.000 beziehen würde, ne, dann wären wir bei Single bei 31,6% und bei verheiratet bei 22,9%. Okay. Einfach mal die Zahlen.
Ja, okay. Ich meine, du hast gerade gesagt, so schön gesagt, ja, wie man es hier sieht. Also du bist der Einzige, der das sieht und ich der Zweite, der es sieht. Alle anderen sehen es nicht. Okay, und was ist jetzt in der GmbH der Fall?
Na, und das gleiche Beispiel jetzt in der GmbH. Da wäre es dann so, dass ich jetzt hier unterstelle, dass die GmbH natürlich einen geringeren Gewinn hat, weil ich hier ein Einkommen beziehe als GmbH-Geschäftsführer. Ja, unterstellt, 50.000 Bruttogehalt wäre hier die Geschäftsführervergütung. Die darf ich natürlich jetzt bei den 100.000 Gewinn, also ich habe genau die gleichen Voraussetzungen, die GmbH hat praktisch 100.000 Gewinn, nur wird jetzt die 50.000 mein eigenes Geschäftsführergehalt berücksichtigt innerhalb der GmbH. Und jetzt kommt's, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, habe ich die Möglichkeit, in der GmbH eine sogenannte Rückstellung für meine eigene Altersversorgung zu bilden. Rückstellung, ganz interessant, hier fließt kein Geld ab. Ja, deswegen ist eine Rückstellung in der GmbH, es gibt auch natürlich in der Einzelfirma Rückstellungen, nur nicht dort auf meine eigene Versorgung. Das habe ich ausnahmslos in der GmbH. Und hier in meinem Beispiel unterstelle ich einfach mal, wir hätten hier eine jährliche Rückstellung von 10.000 Euro für die Altersversorgung des GmbH-Gesellschafters. Das heißt, ich reduziere meinen Gewinn nochmals um 10.000 Euro und habe dann in der GmbH einen Gewinn von 40.000 Euro zu versteuern. Im Vergleich, was wir beim Einzelunternehmen ja hatten, dort laufen die komplette 100.000 in meine Einkommensteuererklärung. Hier haben wir jetzt noch die Besonderheit, das ist das Beispiel einfach so, ob das heute noch so interessant ist. Wir machen hier sogar eine GmbH und Still daraus. Das hat den Vorteil, dass die GmbH im Vergleich zur Einzelfirma ist die GmbH mit der Gewerbesteuer tatsächlich belastet. Also es gibt niemand oder in der Einkommensteuer kann ich diese Gewerbesteuer natürlich nicht anrechnen. Das gibt es nur bei der Einzelfirma. In der GmbH bezahle ich die Gewerbesteuer und ist eine definitive Belastung in der GmbH. Und mit der GmbH und Still schaffe ich es aber trotzdem, dass ich einen Freibetrag von 24.500 Euro auf die Gewerbesteuer erhalte. Da einfach als Hinweis, das war früher sehr spannend, weil ich habe dann in der GmbH diesen Freibetrag bekommen, weil ich jemand still beteiligt habe. Da war dann ein beliebtes Modell, vielleicht sein minderjähriges Kind noch zu beteiligen. Mit einer Minderbeteiligung von 100 oder auch gern von 1.000 Euro oder auch mehr. Warum? Weil ich dieses Geld abzugsfähig hatte in der GmbH. Also diese stille Beteiligung, die ich meinem Kind bezahlt habe, war steuerlich abzugsfähig. Und das Kind hat ja wie jeder von uns im Privatbereich einen Freibetrag von knapp 10.000 Euro. Das heißt, ich konnte durch eine GmbH und Still 10.000 Euro auf die Seite des Kindes verlagern und die 10.000 Euro waren in der GmbH steuerlich abzugsfähig mit knapp 30%. Dem hat das Finanzamt einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil hier sagt das Finanzamt, da steht die private Veranlassung im Vordergrund, dass ich als Geschäftsführer das Geld auf die Seite meines Kindes bringen will. Und deswegen kann man diese Gestaltung heute so nicht mehr empfehlen. Und damit ist auch die GmbH und Still nicht mehr ganz so interessant, weil ich gar keinen typischen oder ja, so einen gut geeigneten stillen Gesellschafter habe. Das war jetzt ein längerer Exkurs, der war jetzt gar nicht geplant. Nur damit man das versteht, wie ich jetzt hier in dieser Berechnung auf die Gesamtsteuerbelastung der GmbH komme.
Aber hinkt der Vergleich nicht, weil du sagst, du ziehst jetzt die Geschäftsführervergütung zwar als Aufwand ab, deswegen wird es der Versteuerung nicht unterworfen in der GmbH, aber außerhalb der GmbH ja. Also.
Genau, das berücksichtigen wir jetzt ja in dem Beispiel, ja, dass der GmbH-Geschäftsführer noch einen Privatbereich hat, indem er die Einkommensteuer bezahlt. Und dann wird kumuliert die Einkommensteuer zusammengerechnet und natürlich die Steuerbelastung in der GmbH. Und dann habe ich einen Vergleich. Ansonsten wäre, so wie du sagst, der Vergleich natürlich falsch, weil ich kann nicht die GmbH mit der Einzelfirma vergleichen, ohne dass ich die Privatseite des Gesellschafter-Geschäftsführers beachte. Weil dort, und das ist ja oftmals der Fehler, zahlt der GmbH-Geschäftsführer ja Steuern. Wer die erste Folge gehört hat, weiß, dass wir das Geschäftsführergehalt so ausbalancieren, dass ich im Privatbereich eben nicht mehr Steuern bezahlen sollte als in der GmbH. Dann passt das. Zahle ich mir aber halt 200.000 Geschäftsführergehalt, dann bezahle ich im Privatbereich in der Regel viel höhere Steuersätze. Und das wollen wir ja vermeiden. In unserem Fall hat jetzt hier der GmbH-Geschäftsführer 50.000 Bruttogehalt, hat die gleiche Abzüge wie im Einzelunternehmen im Privatbereich, nämlich die Sonderausgaben von 8.000 Euro. Und da stellen wir einfach, das wäre seine private Krankenversicherung. Die hat er ja auch. Und er hat aber noch einen Vorteil. Er hat noch einen Arbeitnehmerpauschbetrag, ne, von 1.000 Euro. Diesen Pauschbetrag kennt ja jeder Angestellte. Und der GmbH-Geschäftsführer ist auch nichts anderes als angestellt bei seiner GmbH. Ja, also schön, die 1.000 Euro hier auch noch mitzunehmen. Und somit hat er im Privatbereich ein zu versteuerndes Einkommen von 41.000 Euro. Und darauf zahlt er dann natürlich auch ganz normal Einkommensteuer. In der Gesamtbelastung komme ich aber jetzt hier beim Verheirateten knapp auf 14.000 Euro und beim Single auf knapp 18.000 Euro. Ja, also merken wir uns die Zahlen, 14 und 18 im Vergleich zu knapp 23 und 31,6. So waren die Zahlen als Einzelunternehmer.
Okay, wow. Also in dem Fall mit einem Gewinn von 100.000 Euro lohnt sich die GmbH schon. Jetzt müsste man von der Differenz, also du hast jetzt gesagt, beim Verheirateten waren wir 23.000 als Einzelunternehmer und 14.000 knapp in der GmbH. Das heißt, wir hätten eine Differenz von 9.000 Euro. Und hier müsste man jetzt nochmal die Strukturkosten von abziehen, ne? Also im Grunde die jährliche Steuerberatung und so weiter. Wo liegt die? 2.000 bis 3.000, glaube ich, so in der Dreh, ne?
Ja, also ich habe jetzt hier einfach unterstellt, weil natürlich hat auch der Einzelunternehmer Strukturkosten und die sind in der Regel auch gar nicht großartig geringer.
Ach so.
Also deswegen kann ich hier unterstellen, okay, die GmbH hat in diesen 100.000 Gewinn vor Geschäftsführergehalt und vor dieser Rückstellung praktisch auch schon verarbeitet. Ja, lasst es 500 Euro mehr sein im Vergleich zum Einzelunternehmen. Also es fällt fast nicht ins Gewicht.
Okay, verstanden. Gut, und wo ist jetzt hier die Schwelle? Also wo ist sozusagen der Break-Even-Point des Ganzen, um das mal so zu nennen? Also wir haben jetzt 100.000 Gewinn und bei 100.000 Gewinn war jetzt die Differenz in dem verheirateten Bereich 9.000 Euro. Wenn wir jetzt auf 60.000 Gewinn gehen, ist das in etwa so der Break-Even?
Ja, genau. Also es kommt aufs zu versteuernde Einkommen an.
Ja.
Ja, also da kannst du es dann nochmal genauer austarieren. Also in dem Beispiel haben wir jetzt nicht genau den Break-Even, sondern da muss ich halt dann gucken, okay, wie hoch ist die maximale Steuerbelastung auch in seinem Privatbereich? Es kommt ungefähr hier hin. Also bei diesem Beispiel mit 100.000 Gewinn und mit diesem Geschäftsführergehalt passt das. Ja, zumindest mal im Single-Bereich. Beim verheirateten Bereich könnte ich sogar noch höher gehen, weil ja in meinem Beispiel die Ehefrau nichts dazu beisteuert. Da könnte ich dann sogar noch ein höheres Geschäftsführergehalt gut verkraften, weil ich im Privatbereich noch gar nicht bei diesem Grenzsteuersatz von knapp 30% bin. Ja, und daran liegt es ja. Und so kann ich es austarieren und kann, ne, wenn ich die Möglichkeit habe, zu sagen, okay, dann kriegt hier der Geschäftsführer etwas mehr Gehalt, weil ich im Privatbereich eben weniger Steuern bezahle als in der GmbH. Ja, und das ist ja dieses schöne Spiel, was ich hier mit dem Geschäftsführer, mit der GmbH spielen kann. Und das ist wirklich, ne, das ist halt so offensichtlich und das sehen viele und sagen sich dann, ja, warum soll ich nicht in die GmbH gehen? Es gibt ja gar keinen Grund. Ja, und da kommt halt dann wirklich das Mindset dazu, dass ich dann in der GmbH, wenn ich halt viel, viel mehr verdiene, also jetzt in diesem Fall, der hat ja auch nur 100.000 Gewinn. Ja, das heißt, der kann sein Geschäftsführergehalt ja auch nicht beliebig erhöhen. Er könnte es jetzt natürlich noch etwas höher setzen, ja, aber er ist irgendwo begrenzt. Aber wenn ich natürlich nachher in der GmbH sehr erfolgreich bin, ich habe 500.000 Gewinn, ich habe 1 Million Gewinn, dann haben wir halt oft die Tendenz, dass das Geschäftsführergehalt mit dem Gewinn steigt. Das heißt, so jemand, der jetzt 50.000 am Anfang vielleicht hat, hat plötzlich in ein paar Jahren halt 200.000 Geschäftsführergehalt. Und dann ist der steuerlich extrem benachteiligt mit der GmbH.
Das heißt, diese Schere geht jetzt immer weiter auseinander, ne? Wenn ich jetzt 150 machen würde, dann wäre es noch höher, die Differenz.
Ja, weil dann, also die GmbH, ne, das kann man sich ja wirklich einfach merken, ist dann immer interessant, wenn ich den Gewinn, also den Großteil des Gewinns in meiner GmbH belasse. Ja, als ganz einfacher Merksatz, je mehr Gewinn in meiner GmbH verbleibt, desto lohnender ist es nachher auch steuerlich, weil ich halt diese steuerliche Differenz, so wie jetzt in diesem einfachen Fall, ja, wenn ich hier 9.000 Euro jedes Jahr, das hört sich ja gar nicht so viel an, ne, aber 9.000 Euro sind knapp 10% hier auf den Gewinn und mir gelingt es dann in der GmbH, dieses Geld auch gewinnbringend anzulegen und mit einer gewissen Rendite, dann potenziert sich das halt in 10, 20, 30, 40 Jahren ja zu einer gewaltigen Summe. Ja, also auch hier wieder ganz wichtig das Mindset, wir denken langfristig in der GmbH und nie kurzfristig. Auch das ist ganz entscheidend.
Ja, was ich immer irgendwie beobachte in dem Austausch, immer viel im Austausch über Instagram, auch mit anderen zu diesem Thema GmbH, weil es eben so ein Trendthema ist, dass diese Struktur, diese Überlegung, ob jetzt eine GmbH ja oder nein, die stehen für mich häufig bei den Leuten noch vor der eigentlich wichtigen Frage, woher kommt denn überhaupt mein Gewinn? Also ich denke immer, dass viele die Kernfrage im Business manchmal verlieren, nämlich erstmal den Gewinn zu machen und klar, wenn das alles immer so von vornherein klar ist, dass ich jetzt 100.000 Gewinn aufwärts mache oder was auch immer, ja, dann macht sicherlich Sinn. Aber wenn ich bei lauter Strukturüberlegungen vergesse, meinen Gewinn zu machen, dann ist, glaube ich, ein Problem, weil dann lohnt sich ja auch die GmbH am Ende wieder nicht.
Hey, genau, gut, dass du das sagst, weil tatsächlich, also nicht nur in der Theorie ist das so, ja, also wie du es jetzt von deinen Insta ja, Berichten hörst, sondern tatsächlich in der Praxis auch, dass man sofort eine GmbH gründen will. Wir haben diese Fälle nicht nur in einer Betriebs-GmbH, ja, sondern auch in der Verwaltungs-GmbH. Das heißt, ja, wenn ich Immobilien habe, dass ich sofort die Immobilien-GmbH will und mir noch gar keine Gedanken, ja, das, was du ja sagst, hey, wo will ich denn hin? Was will ich mit meinen Immobilien erreichen? Welche Immobilien will ich kaufen? Und bei der Firma ja noch viel schlimmer. Also das Erste, was der Unternehmer ja tun muss, ist, um das eigene Geschäft zu kümmern. Ja, jetzt habe ich den schwierigen Satz bekommen. Ja, also das ist ja eigentlich immer die erste Aufgabe eines Unternehmers. Und nicht irgendeine Hülle zu bauen. Ja, was bringt mir die schönste Hülle, wenn sie keinen Inhalt hat? Weil der Unternehmer halt vor lauter Hülle das Verkaufen ja oder sein Produkt vergessen hat. Ganz entscheidend.
Ja, das ist das, was ich immer so ein bisschen festgestellt habe. Deswegen wollte ich da nochmal drauf eingehen.
Wollen wir mal. Ja, und ja. Also ich misse das dann in Energie, ne? Der Unternehmer oder der eigentliche Unternehmer, der steckt so viel Energie in eine Struktur, ja, die für ihn noch gar nicht notwendig ist. Und diese Energie kannst du dir halt am Anfang komplett sparen. Also es geht darum, am Anfang wirklich die Energie in dein Geschäft zu stecken. Wie werde ich erfolgreich? Und nicht im ersten Schritt schon dran zu denken, oh, wie kann ich Steuern sparen? Erstmal geht es darum, Geld zu verdienen. Ja, also wir hatten schon Fälle, Strategieberatung und auf dem Steuerbescheid stand eine Null. Und wir sollten Strategieberatung machen, um Steuern zu sparen. Ja, also tatsächlich hatten wir das. Und das ist natürlich ein Extremfall. Der Kunde hat mir dann gesagt, ja, aber in Zukunft rechnet er ja mit großen Gewinnen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, dann sorgt doch erstmal dafür, dass die großen Gewinne kommen. Und das ist ja das Schöne. Ich kann super einfach in der Einzelfirma starten. Und oftmals hat man tatsächlich Anfangsverluste oder man tut Dinge, die nicht funktionieren. Ja, das heißt, auch der Start des Einzelunternehmens muss ja nicht gleich wie eine Rakete durchstarten, sondern manchmal ganz schön holprig. Und dann habe ich jederzeit, kann ich dann in eine GmbH wechseln. Da verliere ich nichts, ja. Also,
Naja, gut,
da
ich
zahle ich
meine.
vielleicht im Worst Case, vielleicht habe ich dann etwas zu viel Steuern bezahlt, weil ich sehr schnell erfolgreich bin und in der Einzelfirma dann etwas mehr bezahle. Ja, aber
Okay, ich
verlieren
meine,
tue ich ja nichts.
in der Theorie, wenn ich genau wüsste, dass ich dieses Jahr, sagen wir, die angesprochenen 100.000 Euro Gewinn machen würde, also ich wüsste das zu 100%, dann wäre es ja auch nicht sinnvoll, erst in dem Einzelunternehmen zu starten und dann in die GmbH zu wechseln. Aber ja, oftmals weiß man das ja gar nicht im Business, ja, ob das so exakt auch eintrifft, gerade wenn ich eine neue Idee umsetze, weil vielleicht schwer greifbar wird die jetzt so angenommen oder so, ja, geht die jetzt richtig ab oder na, läuft die so, naja, ne? Und das ist ja eigentlich der Punkt. Wenn ich es wüsste, also wie dein Kunde, wenn der jetzt sagt, weiß ich nicht, ich will eine Strategieberatung, habe zwar letztes Jahr 0 Euro Steuern bezahlt, aber dieses Jahr werde ich eine Million machen. Als Gewinn, dann könnte das ja auch durchaus auch sein Recht sein, ne?
Genau, also wenn ich natürlich sofort weiß, okay, dass ich nächstes Jahr dann durchstarte und ja, mal mindestens 100.000 Gewinn habe, der sich dann so ähnlich auswirkt wie in unserem Beispiel, dann kann das natürlich sinnvoll sein, ne? Aber wir haben es ja letztes Mal angesprochen, die Steuer ist nur eine Seite der Medaille. Ja, wenn ich halt das andere Mindset nicht dazu habe, dass ich das Geld in meiner GmbH lasse und ich auch weiß, warum ich es in meiner GmbH lasse, weil es nämlich dort viel, viel besser für mich arbeiten kann, dann ist es trotzdem schwierig, in die GmbH zu gehen, weil der Unternehmer dann sagt, hey, jetzt habe ich ja so viel Geld in der GmbH und ich will das Geld in meinem Privatbereich. Ja, dann sind wir in dem Thema, was wir letztes Mal in der Folge 1 ja hier angesprochen haben, ja, dass es dann halt zum Nachteil wird, in die GmbH zu gehen. Ja,
Aber
deswegen gibt es
ja.
tatsächlich Unternehmen, die verdienen sehr gutes Geld. Und trotzdem sind die wesentlich besser in der Einzelfirma aufgehoben, weil die halt sehr im Besitzdenken sind. Und so jemand darf ich nachher nicht in die GmbH zwingen, weil das führt dann zu Chaos.
Und Folge 1, ein Thema, was noch offen war, das passt vielleicht an der Stelle ganz gut, nämlich der Verkauf der eigenen Firma an die GmbH, also der Verkauf des Einzelunternehmens an die GmbH, das geht auch, ja.
Ja, also das ist eine Sonderkonstellation. Da muss man extrem aufpassen, weil das ein Bereich ist, wo man auch, ich sage mal, gut planen muss, weil der Verkauf der eigenen Einzelfirma, wenn ich jetzt vorher einfach mal mit der Einzelfirma gestartet bin und ich sehe nach 2 Jahren, oh, dass ich erfolgreich bin, und jetzt will ich in die GmbH gehen, dann ist das eine Gestaltung, wie ich meine Einzelfirma theoretisch in die GmbH bekomme. Ja, ansonsten gibt es die klassischen Umwandlungsfälle. Da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber hier gibt es wirklich diesen Tatbestand. Und da gehören aber manche Voraussetzungen dazu. Ja, das ist jetzt, nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Das könnte jetzt auch dieser Unternehmer gewesen sein, der 100.000 Gewinn macht. Das ist eigentlich so der klassische Fall. Also es geht hier um Unternehmensgrößen, die noch nicht, ja, Millionen Umsätze machen. Und die Firma, die ich hier verkaufe, noch nicht Millionen wert ist. Aber die kann durchaus schon einen Gewinn vielleicht, so wie in unserem Fall, von 100.000 Euro haben. Weil dann gründe ich eine GmbH zu Anfang des Jahres und verkaufe meine Einzelfirma zu Anfang des Jahres. Warum ist das so wichtig? Weil die Einzelfirma in diesem Jahr, wo ich sie verkaufe, keinen Gewinn machen sollte. Weil dieser Gewinn, haben wir ja gerade gelernt, landet wieder in meiner Einkommensteuererklärung. Und das wollen wir ja gerade verhindern. Und das kann so interessant sein, weil ich hier beim Verkauf des Einzelunternehmens einen Freibetrag ausnutzen kann, wenn ich über 55 Jahre bin und einen ermäßigten Steuersatz bekomme. Also jetzt für viele vielleicht nicht interessant, weil die am Anfang ihrer Karriere stehen und vielleicht erst Anfang 20 sind oder ja, Anfang 30, dann gibt es diesen Freibetrag und diesen ermäßigten Steuersatz nicht. Aber wir haben auch Fälle, ja, wo der Unternehmer halt schon wesentlich älter ist, weil das gibt es immer wieder. Man gründet manchmal auch erst, wenn man Mitte 50 ist, eine Einzelfirma und auch die kann ich dann später verkaufen. Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, was sehr oft der Fall ist, diese 55 Jahre, dann greift die Fünftelungsmethode. Ja, die haben wir letztes Mal ja auch angesprochen, also diese Fünftelregelung, die es ja auch gibt bei Abfindung. Und das ist das Schöne, weil jetzt kann ich einen Gewinn realisieren. Und wenn ich dann diesen Gewinn fünftel, dann komme ich auf ein Einkommen, was nachher überhaupt nicht steuerpflichtig wird. Ja, dieser Veräußerungsgewinn wird nicht steuerpflichtig, weil ich vielleicht verheiratet bin und ja meine Steuer erst ab circa 20.000 Euro entsteht. Entscheidend ist aber, dass ich so gut wie kein Einkommen im Jahr des Verkaufes habe. Da muss ich auch aufpassen, hat die Ehefrau Einkommen? Wenn die Einkommen hat, dann kann es sein, dass wir getrennt veranlagen oder halt Einzelveranlagungen machen, heißt es ja heute. Das heißt, wir veranlagen die Frau extra und den Ehemann extra. Weil dann hat der Ehemann definitiv keine Einkünfte und die Frau wird halt extra veranlagt, ist in vielen Fällen dann trotzdem steuerlich günstiger. Ja, und so kann ich die Firma verkaufen, jetzt zum Beispiel bei Verheirateten, kann ich hier bis zu 90.000 Veräußerungsgewinn in diesem Jahr verursachen. Jetzt muss man aufpassen, ich kann aber die Firma, das heißt nicht, dass ich die Firma für 90.000 Euro verkaufe, weil die Firma hat vielleicht ein Kapital von 200.000 Euro, dann könnte ich jetzt die Firma an meine GmbH für 290.000 Euro verkaufen. Also die Differenz ist mein Veräußerungsgewinn. 290 minus 200.000 ergibt 90.000 Veräußerungsgewinn. Und dieser Veräußerungsgewinn wäre komplett steuerfrei. Und jetzt habe ich wieder das schöne Spiel, dass ich in der GmbH kein Gehalt beziehe, weil das brauche ich als Geschäftsführer jetzt gar nicht. Weil ich habe der GmbH ein Darlehen gegeben. Und dieser Verkaufspreis wird als Darlehen gewährt und die GmbH zahlt mir dann über 12, 24 Monate oder noch länger einfach mein Darlehen zurück. Und in dieser Zeit habe ich komplett steuerfreie Einkünfte, wenn ich keine andere Einkünfte habe. Weil das Darlehen ist ja nachher die Rückzahlung nicht steuerpflichtig, weil ich ja da kein Einkommen generiere. Und so kann ich das wahnsinnig schön steuern.
Warum ge gebe ich mir einfach nicht immer nur Darlehen?
Wir haben schon die wildesten Darlehen in einer GmbH erlebt, weil, ja, also ich glaube, wir hatten vor Jahren einen Geschäftsführer, der kam zu uns, also es war kein Kunde von uns, sondern hat sich einen vorgestellt und dann hat sich im Vorfeld herausgestellt, okay, er hat, ich glaube, 2 Millionen und noch mehr als Darlehen sich gegeben. Und hat behauptet, er wäre besonders schlau, er zahlt ja gar keine Steuern, weil er ja immer das Geld aus seiner GmbH als Darlehen rausholt.
Ja.
Das geht so lange gut, bis das Finanzamt kommt. Weil ich brauche, wenn ich mir ein Darlehen gebe, wie bei einem fremden Dritten letztendlich, einen Rückführungsplan, das heißt einen Tilgungsplan, ja, einen ganz normalen Kapitaldienst. Ich kriege ein Darlehen in der Regel nicht ohne Tilgung von meiner GmbH gewährt. Wenn ich es ohne Tilgung will, dann brauche ich auch eine Sicherheit. Ja, dass jederzeit eine Sicherheit da wäre, dass wenn irgendwas der GmbH passiert, dass die GmbH sicher sein kann, dass sie ihr Darlehen zurückbekommt. Ja, also es gelten hier wie unter fremden Dritten die Bedingungen. Und deswegen darf ich als Geschäftsführer, das kann ich immer mal kurzfristig tun, ja, aber ich muss dann auch dem Finanzamt darlegen, dass ich hier einen Tilgungsplan habe. Ja, welche Zinsen ich bezahle, dann akzeptiert das Finanzamt so etwas. Aber ich kann halt nicht mir praktisch ein verstecktes Gehalt über Darlehen rausziehen. Wäre natürlich eine super schöne Lösung.
Es könnte ja schon mal ein Weg sein in zum Beispiel Situationen, wo es meiner Firma aus welchen Gründen auch immer zwischenzeitlich nicht so gut geht, dass ich mir dann im Grunde das als Darlehen sozusagen getarnt rüberschiebe.
Ja, Also solche Konstellationen gibt es ja immer wieder, weil du hast ja als GmbH-Geschäftsführer, ja, hast du oftmals ja den Spagat zwischen Finanzamt, ja, da geht es um die richtige steuerliche Festsetzung und gegenüber fremden Dritten, jetzt reden wir mal nur von der Bank, ja, es können auch Investoren sein, aber oftmals ist es einfach nur die finanzierende Bank. So, die finanzierende Bank, ja, die will am besten einen Liquiditätsnachweis. Ja, und einen hohen Gewinn. Und das, was du sagst, wenn ich jetzt als GmbH-Geschäftsführer natürlich ein Gehalt habe, dann mindere ich meinen Gewinn. Und wenn ich darauf verzichte und mir das als Darlehen ausbezahle, dann hat die GmbH automatisch einen höheren Gewinn. Ja, also auch in meiner Veröffentlichung, ja, jede GmbH ist ja einsehbar, kann ich dann einen höheren Gewinn ausweisen. Und gegenüber der Bank natürlich auch. Das kann ich kurzfristig vielleicht mal tun. Ja, die Bank merkt es vielleicht dann auch nicht unbedingt, aber das Finanzamt steht dann irgendwann auf der Matte und sagt, bitte hier Rückzahlung des Darlehens oder zumindest einen Tilgungsplan, der glaubwürdig ist, weil was macht das Finanzamt sonst? Eine verdeckte Gewinnausschüttung. Und dann tut es richtig weh. Ja, also dann wird unterstellt, das Darlehen, was ich mir gegeben habe, ist nichts anderes als eine Ausschüttung. Und die wird dann natürlich versteuert.
Mit 25%.
Genau, also Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag.
Ja.
Und wird natürlich alles rückgängig gemacht. Also es war dann keine Darlehensvergabe. Das heißt, der Gewinn der GmbH ist natürlich wesentlich höher und so weiter. Ne? Also verdeckte Gewinnausschüttung ist immer ein Wort oder ja, was man in der GmbH immer vermeiden muss.
Die
Beziehungsweise sollte.
Ausschüttung, die Ausschüttung, die Gewinnausschüttung ist kein Aufwand, aber das Gehalt ist Aufwand.
Genau, es ist Gehalt, ist Aufwand. Gewinnausschüttung geht ja nur aus einem Gewinn. Nur wenn eine GmbH auch einen Gewinn festgestellt hat, der ausschüttbar ist, es gibt auch Gewinne, die nicht ausschüttbar sind, dann wird es komplizierter. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, die GmbH hat einen ausschüttbaren Gewinn und der wird wäre dann ausschüttbar, zumindest in der Theorie. Es gibt ja ganz oft GmbHs, die haben einen ausschüttbaren Gewinn, können sich diesen Gewinn aber aufgrund der fehlenden Liquidität auch gar nicht ausschütten. Das gibt es natürlich auch. Also eine GmbH kann 2 Millionen Gewinn ausweisen und vielleicht auch Gewinnausschüttung dann durchführen, aber sie hat die Liquidität gar nicht. Also bei der Gewinnausschüttung ist ja auch immer die Liquidität entscheidend, dass die auch da ist. Sonst kann die GmbH, auch wenn sie offiziell Gewinn ausschütten könnte, gar nicht ausschütten. Oder sie muss zur Bank und eine Finanzierung für eine Gewinnausschüttung anfragen. Da wird nur die Bank nicht mitmachen. Weil da finanziert die Bank ja letztendlich Privatgeld. Weil der Geschäftsführer will ja in irgendeiner Form, warum auch immer, das Geld in seinen Privatbereich bekommen, hat aber das Geld nicht, die liquiden Mittel nicht. Und dann kann ich versuchen, bei der Bank ein Darlehen zu bekommen.
Jetzt
Wäre eine Möglichkeit.
fand ich letztens noch einen Punkt interessant, weil wir gerade schon so ein bisschen in Richtung Gewinnermittlung sind. Was hat einen Einfluss auf die Gewinnermittlung, was eben nicht? Ja, also das Geschäftsführergehalt in der GmbH mindert den Gewinn der GmbH. Da hatte ich letztens mit dir etwas, was ich noch nicht wusste, nämlich meine GmbH hat ja unter anderem Einnahmen durch mein Projekt Die wichtigste Stunde. Und bei diesem Projekt, da verpflichten sich im Grunde die Teilnehmer, ein Jahr daran teilzunehmen und zahlen dafür eine Jahresgebühr, die sich quasi auf 12 Monate verteilt, diese Gesamtsumme. Die Gesamtsumme ist aktuell ja, 360, also 99 Cent am Tag, sagen wir mal 30 € im Monat. Und die zahlen das aber immer im Voraus für dieses Jahr. Und ich ja, war jetzt in meinem Kopf schon so, dass ich gesagt habe, okay, so und so viel sozusagen Einnahmen generiere ich jetzt, weil die ja immer ein Jahr im Voraus zahlen. Und habe jetzt in meinem Kopf schon so eine Art Steuerposition gebildet, weil ja, wenn man das als Angestellter kennt, da kriegt man immer netto, da muss man sich keine Gedanken machen für die Steuer. wenn man dann in die Selbstständigkeit geht, dann macht das ja keiner mehr für einen. Das heißt, man muss da ja selber irgendwie mal eine Position eben drauf für bilden. Dann sagtest du aber zu mir, und das ist nämlich ein Unterschied, jetzt weiß ich, fehlt mir der Fachbegriff, also in der Einzelunternehmung machst du eine Einnahmeüberschussrechnung, also da werden einfach die Positionen so gebucht, wie sie eben eintrudeln. In der GmbH ist das aber nicht so, da werden sie entsprechend so verbucht, wie sie verteilt werden, oder wie nennt man das?
Fast richtig. Also in der GmbH bist du bilanzierungspflichtig. So, also das heißt, der Unterschied ist Bilanzierung oder Einnahmeüberschussrechnung. In der GmbH bist du immer bilanzierungspflichtig, egal wie viel Umsatz und wie viel Gewinn du machst. In der Form des Einzelunternehmers bist du anfangs oder kannst du am Anfang Einnahmeüberschussrechner sein, bis du gewisse Gewinn- oder Umsatzgrenzen übersteigst. Dann bist du auch dort bilanzierungspflichtig. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, die Umsatzgröße ist 600.000 Euro. Also wenn du jetzt im Jahr 21 auf 600.000 Euro kommst, dann wirst du noch nicht mal 22 umgestellt, weil du 22 ja schon bist. Du weißt ja erst im Jahr 22, wie viel Umsatz du im Jahr 21 gemacht hast, also in aller Regel. Und dann wirst du umgestellt im Jahr 23 zur Bilanzierung auch als Einzelunternehmer. Die Gewinngröße ist, glaube ich, bei 60.000 Euro. Also ich hoffe, sie hat sich jetzt nicht verändert in den letzten Monaten. Da bin ich nicht immer aktuell. Aber das ist die Größenordnung. Und dann bist du auch als Einzelunternehmer zur Bilanzierung verpflichtet. Der große Unterschied bei der Bilanzierung, es kommt nicht darauf an, wann das Geld bei dir eintrifft. Ja, also so typischer Einnahmeüberschussrechner, da geht es nach Einzahlung. Jetzt reden wir mal nur von deinem Bankkonto, wann das Geld auf deinem Konto kommt und wann das Geld von deinem Konto geht. Deswegen ist eine Einnahmeüberschussrechnung auch wesentlich einfacher. Da gibt es keine großartigen Besonderheiten. Wenn du halt am 30.12. noch 10.000 Euro Einnahmen bekommst, dann sind die am 30.12. zu versteuern. In der Bilanzierung ist das anders. Da geht es um die Leistung. Wann entsteht die Leistung? Unabhängig von der Zahlung. Wenn ich dir was bezahle und die Leistung erhalte ich erst nächstes Jahr, dann ist es in deiner Bilanz auch erst nächstes Jahr als Ertrag. Genauso, wenn ich auch bilanziere, bei mir als Aufwand. Dass ich jetzt bezahle, ja, das spielt in der Umsatzsteuer, spielt das eine Rolle, aber nicht für den Ertrag und für den Aufwand. Und das ist der größte Unterschied
und
in der Bilanz zur Einnahmeüberschussrechnung.
Konkretes Beispiel von mir. Bei die wichtigste Stunde wird eine Runde bestimmt am 2.1. losgehen, ja, weil das so geil ist, da nochmal anders ins neue Jahr zu starten, gleich mit so einer fetten Challenge für viele. Ich glaube, darauf habe ich richtig Bock. 2.1. wird eine neue Gruppe starten. Und die Werbung dafür oder die Anmeldung dafür, die erfolgt ja im Dezember und auch die Bezahlung, ne? Also die Leute, die am 2.1. starten, die würden den Betrag mir im Dezember überweisen und für das gesamte nächste Jahr, also 2.1.2022 bis 1.1.2023, ne? Und ich hätte sozusagen den Cashflow voll im Dezember 21 drin, also sagen wir mal 100 Leute melden sich an, sagen wir netto 360, also 36.000 Euro, brutto dann 43.000 Euro auf meinem Konto. Aber ich müsste da nur die Umsatzsteuer abführen und der ganze Gewinn wird da noch gar nicht versteuert, richtig?
Genau, richtig. Ja. Schön, gell? Geil. Ja, das ist jetzt natürlich bei dir eine Besonderheit, weil du Geld bekommst für eine Leistung, die du ja monatlich erbringst. In deinem Fall ja 12 Monate. Wenn ich halt im Januar, im Dezember bezahle und meine Leistung aber von Januar bis Dezember des nächsten Jahres geht, dann ist dort die Leistungserbringung. Mhm. Ja, oder halt mitten im Jahr anfange, dann habe ich vielleicht 6 Monate im alten Jahr und 6 Monate im neuen Jahr. Da habe ich ja noch die Leistung von dir. Vorher habe ich ja, diese Leistung wird immer monatlich abgerufen, und nicht in dem Moment, wo du die Zahlung leistest. Ja, und bei dir ist es schön, dass ja alle, ne, so machst du es ja, im Vorfeld bezahlen müssen. Müsstest du ja nicht. Ja? Du könntest ja auch ein Abo-Modell machen und jeder bezahlt dir das monatlich. Dann hast du immer genau letztendlich diesen Ertrag, der auch auf deinem Konto kommt, zu versteuern. Weil dann immer der Monat bezahlt wird. Ist ja eine andere Alternative. Oder manche bezahlen auf Rechnung. Gibt es ja auch. Da kriegst du das Geld erst nach Leistungserbringung. Trotzdem musst du es schon vorher versteuern. Ja, also es gibt ganz oft in ganz vielen Bereichen, ich muss es ja versteuern, wenn ich die Rechnung gestellt habe. Jetzt bin ich Handwerker. Ich stelle dir eine Rechnung am 30.12. und die Leistung habe ich auch im alten Jahr, also im November oder Dezember, erbracht. Ja, aber wann du bezahlst, ja, du lässt dir jetzt ein Jahr lang Zeit. Versteuern muss der liebe Handwerker aber im Jahr 2021 diesen Ertrag. Ja, also man geht dann als Bilanzierer halt sehr oft in Vorleistung, weil der Kunde ja erst frühestens in der Regel nach Rechnungserstellung bezahlt. Bei dir ist das jetzt in deiner Firma anders.
Ich bin ja auch
Und
nicht
das ist
blöd.
natürlich dann zu deinem Liquiditätsvorteil.
Johannes, ich habe gesagt, ich bin ja auch nicht blöd.
Ich habe es gehört. Ich wollte nur nicht drauf eingehen. Ja,
Ja.
also
Und was war jetzt in mein Beispiel nochmal zurück? Also diese 36.000 Euro, die dann im nächsten Jahr geleistet ja auch werden, wann müssen die versteuert werden? Also mit der Steuererklärung fürs Jahr 2022, die dann im Jahr 2023 erfolgt?
genau.
Ja, okay.
Ja, also der Ertrag ist bei dir dann letztendlich, ja, müsste man jeden Monat bei dir abgrenzen. Also bei jeder Zahlung, die du bekommst, bei jedem Monat, den du neue Mitglieder aufnimmst, bekommst du ja die Zahlung in diesem Monat. Und dann müsste man das monatlich abgrenzen. Da verzichten wir in der Regel aus Vereinfachungsgründen und grenzen es zum Jahresende ab.
Ja.
Der Nachteil für dich ist jetzt, wenn man es zum Jahresende abgrenzt, dass dein Gewinn, den du ausweist, im Moment zu hoch ist. Ja, aber spielt im Moment ja für dich keine Rolle, ob der Gewinn, den wir jetzt ausweisen, genau stimmt. Ja, also das kann dann natürlich schon mal eine Rolle spielen, wenn du jetzt gegenüber einer Bank deine Zahlen offenlegen solltest, dann korrigieren wir sowas. Dann wird es natürlich auch unterjährig korrigiert. Und es kommt immer auf den Umfang drauf an. Wenn du jetzt nicht nur 360 Euro verlangen würdest, sondern halt 3.600 Euro, dann reden wir ja von ganz anderen Zahlen.
Wäre durchaus gerechtfertigt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber dann wirst du vielleicht auch diese 3.600 Euro nicht komplett im Vorfeld ja, erzielen, weil das ist dann natürlich, je höher die Summe, desto schwieriger wird es ja auch für den Kunde, dass der dir im Voraus für 12 Monate 3.600 Euro bezahlt.
Und das für ein Mindset.
Ne, ja, ich sage mal, das hängt einfach auch im Betrag. Also du kannst ja 10.000 Euro verlangen. Ne? Also da muss der Kunde dann schon gewaltig in Vorleistung gehen, für eine Leistung, die er halt erst in 12 Monaten ja bekommt von dir. Ja, und deswegen ist oft so, dass je höher es ja wird, desto anders wird es dann auch gestaltet, auch in solchen Bereichen, weil der Kunde gar nicht mehr bereit ist, 10.000 oder 20.000 im Voraus zu bezahlen.
Gibt es da noch in diesem Part Bilanzierung versus Einnahmeüberschussrechnung noch weitere, ich sag mal, das würde ich ja schon als Vorteil der GmbH. Gut, das hat nur was mit meinem Geschäftsmodell zu tun, ne, dass das ein Vorteil ist. Wenn ich jetzt diese angesprochene Handwerkerleistung hätte, die erst arbeitet und dann Geld bekommt, wäre das ja gar kein Vorteil, ne? Also,
Genau, deswegen hängt es natürlich in einem Punkt immer an der Tätigkeit, die derjenige macht. Aber grundsätzlich hast du immer, dass du ja, es halt nicht so gut steuern kannst. Du schreibst die Rechnung und früher war ja Rechnungsdatum entscheidend. Ja. Mittlerweile gilt Leistungszeitraum. Ja, wenn der Handwerker dir halt irgendwas macht, dann hat er das ja nicht erbracht an dem Tag, in dem er die Rechnung schreibt, sondern er hat es halt über einen Zeitraum erbracht. Aber in der Regel hat er es schon erbracht, weil er stellt die Rechnung erst, wenn er die Leistung erbracht hat. In solchen Fällen, wenn der Betrag hoch ist, dann sollte der Handwerker ja unbedingt auch eine Anzahlung verlangen. Ja, also das ist ja hier auch der Grund. Viele Handwerker tun das nicht, weil die mit Rechnung schreiben sowieso oft auf Kriegsfuß stehen. Dann schreiben die auch keine Anzahlungsrechnung. Deswegen ist bei Handwerker manchmal die Liquidität sehr schwierig, obwohl das Geschäft brummt, weil die lange ihre Rechnung nicht schreiben. Und wenn sie die Rechnung schreiben, warten sie halt vielleicht auch noch länger aufs Geld. Aber grundsätzlich, ja, ist hier der Nachteil bei der Bilanzierung, weil du mit Rechnung oder mit Leistung versteuern musst, auch umsatzsteuerlich. Das heißt, ich gehe voll in Vorleistung, ich schreibe dir heute eine Rechnung, dann muss ich umsatzsteuerlich das abführen, wenn ich in der Bilanzierung bin und nicht erst, wenn ich das Geld bekomme. Das kann man zwar umstellen, ist aber dann auch immer Buchhaltungsaufwand. Grundsätzlich ist es so, dass ich Umsatzsteuer abführe, wenn ich die Rechnung stelle, auch wenn ich das Geld erst in 2 oder 3 Monaten bekomme.
Ja, aber das, was ihr zum Beispiel derzeit macht, du hast gesagt, ihr korrigiert das dann alles nochmal zum Jahresende. Ich bekomme ja momentan von euch immer monatlich eine betriebswirtschaftliche Auswertung, was ich immer ganz spannend finde, weil mir das im Grunde sagt, wie gut ich wirtschafte. Ja, weil ich sehe, okay, so viel ist auf der Einnahmenseite, das ist auf der Ausgabenseite, weil ja im Grunde der Cashflow dann da berücksichtigt wird. Ne? Also wir stellen Rechnungen, die werden bezahlt und dagegen stehen irgendwie die Ausgaben. Das müsste man jetzt in der GmbH korrigieren, das tut ihr am Jahresende. Nur ich finde das ja erstmal für mich ganz gut, weil ich so verstehe, okay, dass mein Geschäft gut funktioniert. Und dann wird es nochmal korrigiert und das verringert einfach mein Jahresgewinn jetzt. Und du sagtest, wenn ich jetzt zum Beispiel einer Bank mein Geschäft zeigen will, dann kann ich doch auch die bisherigen BWAs nehmen, weil sie doch das gut aufzeigen.
Ja, genau. Die Bank würde es auch nicht anzweifeln. Nur wir würden vielleicht unsere Unterschrift nicht drunter setzen. Ne? Klar, weil du natürlich in deinen Bereichen alles, was du ja jetzt abschließt, weil das Jahr ist schon fast durch. Ja? Also wenn du morgen neue 100 Mitglieder aufnimmst oder jetzt in den kommenden 3 Monaten 500 neue Mitglieder aufnimmst, ja, dann bist du natürlich, wenn wir das alles so verbuchen, voll im Erlös drin. Aber der Erlös ja zum Großteil erst nächstes Jahr entsteht. Der große Vorteil, was bei dir natürlich die Bank auch interessiert, ist dein Cashflow. Dein Cashflow ist tatsächlich richtig. Ja? Der wird ja nicht korrigiert, weil die Kunden bezahlen. Das Schöne ist, nachher der Ertrag wird korrigiert. Das heißt jetzt zumindest in diesem Jahr ist dein steuerlicher Gewinn nachher wesentlich niedriger als aktuell ausgewiesen.
Ah ja. Und wann wollt ihr mir den mal verraten?
Können wir jederzeit verraten. Wir müssen dann natürlich wissen, okay, oder korrigieren, dass ne, alle Rechnungen, die du jetzt schon gestellt hast, also auch im Juni, müssen wir dann abgrenzen. Ja? Dann müssen wir alle Juni-Rechnungen, die von Juli bis nächstes Jahr im Juni gehen bei dir, um die Hälfte korrigieren. Du müsstest praktisch jeden Monat, wo neue Mitglieder angefangen haben, halt schauen, okay, wie viele Monate im alten Jahr und wie viele Monate im neuen Jahr. Und so wird es dann korrigiert.
Ja, genau. Also bei mir ist es jetzt nicht so wichtig, aber ich kann mir grundsätzlich die Frage vorstellen, dass es eben wichtig ist, weil ich muss ja irgendwann mal damit anfangen, eine gewisse Position wegzupacken, um dann auch die Steuer zu bezahlen. Ne? Wenn ich aber gar nicht weiß, wie hoch mein steuerlicher Gewinn nur in etwa Pi mal Daumen sein wird, ist der 10.000 oder ist der 100.000, ja? Weil es ist ja tatsächlich so, ich kann es nicht sehen in diesen BWAs, ne? wenn sie quasi anders funktionieren. Und der ein oder andere wird das wissen wollen, um eben diese Position zu bilden. Ne?
Genau, ja, das ist ja auch entscheidend. Ja, bei dir sind wir sowieso noch im Gesamtkonstrukt dieses Jahr, wo sich sowieso steuerlich bei dir noch vieles verändert und verschiebt. Deswegen ist da nicht so entscheidend. Ansonsten haben wir auch solche Fälle, wo es manchmal große Zahlungen sind. Ja, da verbuchen wir das gleich, wenn die Zahlung kommt, als Beispiel 50.000. Dann sehen wir in der Buchhaltung, okay, die betrifft jetzt eine Zahlung oder einen Zeitraum, die nächsten 24 Monate, dann grenzen wir sofort ab, weil es würde die BWA ja komplett verfälschen, wenn wir 50.000 Ertrag im Monat Oktober bringen, obwohl durch 24 das ja nur knapp 2.000 Euro im Oktober vielleicht sind. Mhm. Bei dir haben wir das jetzt noch nicht gemacht, weil jetzt noch die Notwendigkeit noch nicht bestand. Aber das ist nach einem Punkt, dann muss es auch laufend gemacht werden. Weil wenn dein Geschäft immer größer wird, damit wir deinen Gewinn auch richtig ausweisen. Ja, sonst hast du nachher immer die Katze im Sack und wir sehen das ja auch nicht auf die Schnelle. Ja, das ist jetzt nicht, dass wir einen Knopfdruck machen und jetzt sehen wir dein steuerliches Ergebnis, sondern wir müssen ja genau detailliert aufstellen, welche Rechnungen fallen wann raus. Deswegen ist das immer von der Buchhaltung natürlich relativ kompliziert.
Mhm.
Okay, dann haben wir das.
Also so ein kleiner Ausflug jetzt mal in deine Buchhaltung.
Ich fand das wichtig zum Nachvollziehen, also für all die, die sich dann immer die Frage stellen, was der Unterschied auch zwischen GmbH und Einzelunternehmung, das kann ja durchaus auch bei anderen ein Fall sein. Was hatten wir jetzt noch nicht für ein Thema? Hast du noch einen Punkt auf dem Zettel? Ich bin jetzt verwirrt.
Also wir waren beim Gewinn stehen geblieben. Ne? Natürlich, wenn ich mich selbstständig mache, dafür haben wir ja auch schon in vielen Podcast-Folgen darüber berichtet, geht es ja auch darum, dass ich private Ausgaben, also Ausgaben, die bisher nur privat waren, natürlich in die GmbH verlagert bekomme. Das ist aber kein Unterschied, auch wenn ich mich als Einzelunternehmer selbstständig mache. Da habe ich also keinen Vorteil oder Nachteil. Ne? Also wenn ich mich selbstständig mache, dann ist das erstmal meine Aufgabe, zu schauen, welche private Lebensführungskosten kann ich jetzt betrieblich geltend machen? Klassiker, Telefon, Auto, Essen gehen, Reisen, Geldanlagen und so weiter. Das kann ich in der GmbH tun, auch in der Einzelfirma. In der GmbH ist es allerdings einfacher, weil dann auch die Rechnung auf die GmbH lautet. Ja, also da ist ja schon mal ganz klar ein Indiz. In der Einzelfirma, was auch viele immer verwechseln, da bin ich, ja, oder du, Maurice, bist die Firma. Nicht, wenn du die Firma schön nennst, die kann heißen, wie sie will. Entscheidend bist du als Privatperson. Das heißt, du kannst auch eine Rechnung ansetzen, in Anführungszeichen, wo einfach deine Privatperson draufsteht. Das kann die GmbH nicht. Die GmbH muss auf der Rechnung stehen. Also, und damit ist es aber auch leichter, Dinge über die GmbH laufen zu lassen, weil die Rechnung auf die GmbH ausgestellt wird. Im Privatbereich ist das Finanzamt sehr schnell dabei und sagt, ja, die Rechnung lautet ja auf dich privat, das ist privat. Also auch da gibt es einen Unterschied. Und der größte Unterschied, ich sollte meine Geldanlagen und meine eigene Altersversorgung über die GmbH steuern und nicht in den Privatbereich über, ja, also der Klassiker bei vielen Einzelunternehmern ist ja der gravierende Rürup, heißt das Ding. Warum ist das so beliebt? Weil es ja steuerlich abzugsfähig ist. Dass das Ding aber eine Negativrendite in aller Regel wahrscheinlich erwirtschaftet, da fragt keiner danach. Ja, das ist dann, wenn ich mal irgendwann im Alter irgendwas davon rausbekomme, dann überlege ich mal, hey, wie viel habe ich da einbezahlt und was bekomme ich raus? Aber die steuerliche Abzugsfähigkeit, die wird hier natürlich super verkauft, weil dann hätte ich ja den gleichen Case. Ich hole mir Geld raus und dieses Geld lege ich steuerlich günstig an. Ja, dann zahle ich in meinem Privatbereich nicht nochmal eine Steuer darauf. Deswegen gibt es sowas wie den Rürup. Und in der GmbH kann ich das steuerfrei sowieso tun. Und das ist ein großer Punkt. Ne? Und nirgends sonst kannst du deine eigene Altersversorgung steuerlich aufbauen. Das kannst du als Einzelunternehmer nicht. Das bekommst du nur in der GmbH hin. Und das sind nachher so Dinge, die man dann natürlich auch in der GmbH tun sollte.
Okay.
Also soweit einfach noch, ja, diesen Gewinn. Und das Schöne, was wir vorhin im Beispiel hier hatten, gerade diese Rückstellung für dich, ja, mindert deinen Gewinn, obwohl gar kein Geld abfließt. Ja, da sind wir aber dann bei dem Klassiker auch, ja, Puck, hat mir neulich eine Podcast-Folge darüber, wo das perfekt funktioniert. Was aber nochmal ganz wichtig ist, ich hatte dann auch im Nachgang zur Podcast-Folge schon einige Fragen und Diskussionen. Ganz wichtig, ja, ich würde mich davor hüten, jedem eine PUC zu empfehlen, weil hier brauche ich nochmal wirklich noch ein stärkeres Mindset, als wenn ich überhaupt in der Unternehmensstruktur mit GmbH Holding bin. Da brauche ich auch für diese PUC noch wirklich ein Mindset, damit ich das verstehe. Weil wenn ich da das nicht verstehe, dann kann dieses Ding gewaltig nach hinten losgehen. Und das ist immer Gefahr bei gewissen Unternehmern, die dieses Mindset nicht haben und die Liquidität brauchen. Und das wollen wir bei der PUC ja eigentlich verhindern. Ich will das nicht als Liquidität verwenden, damit ich irgendwelche Löcher stopfen kann, sondern erfolgreiche Unternehmer noch erfolgreicher zu machen und noch mehr Liquidität für den eigenen Vermögensaufbau aufzubauen. Das heißt, PUC kommt bei uns letztendlich nur für Firmen in Frage, die funktionieren und nicht die ein Jahr mal vielleicht ein gutes Jahr haben, nächsten Jahr einen Verlust haben. Da würden wir nie PUC empfehlen.
Mhm.
Nur da noch mal kurz als Hinweis.
Ja, nicht, dass wir wieder dein Lieblingsthema hier aufreißen.
Ja, ich bin schon fertig mit der Bug.
Die Dose der Pandora, ey. Wenn du einmal öffnest, dann geht es hier wieder ab.
Genau. Jetzt habe ich es auch noch selbst geöffnet. Ansonsten, was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben letztes Mal angesprochen, wie bekomme ich Geld aus meiner GmbH? Und da habe ich wahrscheinlich auch den Satz fallen lassen, in der aktiven Zeit jegliche Ausschüttung vermeiden. Da ist aber noch ganz wichtig zu wissen, hier ist die Ausschüttung von der GmbH in deinem Privatbereich zu verstehen und nicht, wenn ich in der Holding-Konstruktion bin, das Geld in meine Holding ausschütte. Das sind dann ganz andere Überlegungen notwendig. Hier bei der Ausschüttung rede ich jetzt davon, dass es nicht in meinen Privatbereich gehen soll, weil dann ist die Ausschüttung natürlich extrem teuer, weil ich darauf ja die 25% und noch den Soli bezahle. Und das will ich immer verhindern. Warum will ich das verhindern? Weil es vielleicht im Alter, wenn ich nicht mehr aktiv bin, viele haben immer die Vorstellung, meine GmbH wird verkauft oder liquidiert. Warum brauche ich nicht? Im Alter kann eine GmbH existieren, die hat vielleicht noch 500.000 Euro. Dann kann ich im Alter hingehen, wenn ich sonst keine großartigen Einkünfte habe. Und es gibt solche Fälle, weil die nur von ihrer GmbH gelebt haben in der aktiven Zeit. Dann kann ich jetzt ausschütten. Warum kann ich das? Weil wenn ich jetzt ausschütte, ich habe immer ein Wahlrecht bei der Ausschüttung. Das habe ich auch, wenn ich aktiv bin. Nur da lohnt es sich in aller Regel nicht. Entweder Abgeltungssteuer, die kennt ja fast jeder, ja, da zahle ich 25%. Oder aber Teileinkünfteverfahren, heißt dieses schreckliche Wort. Das sind nämlich dann nur 60%. Ja, das sind 40% steuerfrei und nur 60% der Steuer zu unterwerfen. Und wenn ich im Alter sonst keine Einkünfte habe, dann ist das steuerlich super günstig. Das siehst du jetzt ein Beispiel oder auch ich. Wenn du als Ehepaar im Alter 60.000 Euro brutto willst und du hast wieder die bekannten 8.000 Euro Krankenversicherung als Sonderausgaben, dann ist das, wenn du es als Gehalt bezahlen lässt, dann landet netto auf deinem Konto 51.566 Euro. Das bei der Abgeltung...
Ja? Das ist gut.
Also einfach, genau, also einfach, wir glauben, die Steuer ist ca. 8.400 Euro. Ja, und dann habe ich netto auf dem Konto 51.566. Gar nicht so schlecht. Weil ich ja, ich bin verheiratet, habe sonst nichts. Von daher ist die Steuer relativ überschaubar. Aber es sind trotzdem 8.500 Euro. Wenn ich es mir ausschütte, ja, dann zahle ich Abgeltungssteuer. Die beträgt dann 15.400 Euro. Das heißt, netto auf meinem Konto landen nur 44.500. Also total steuerlich ungünstig. Jetzt mache ich aber Teileinkünfteverfahren. Dann landen tatsächlich 58.000 circa auf meinem Konto. Das heißt, ich zahle weniger als 2.000 Euro Steuern. Das gilt aber nur, wenn ich sonst keine Einkünfte habe. Aber wie gesagt, es gibt solche GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführer, die nicht mehr aktiv sind, aber die GmbH noch sehr viel Geld hat. Und dann können die jedes Jahr letztendlich 60.000 Euro ausschütten und zahlen auf die Ausschüttung so gut wie keine Steuern. Und ja, deswegen ist es so wichtig, dass ich, wenn ich aktiv bin, nicht ausschütten muss, sondern wenn ich älter bin und keine anderen Einkünfte habe, dann zur Ausschüttung übergehe. Spannend. Damit man dieses Verhältnis auch mal weiß.
Gut, Johannes, mein kleiner Scheicher muss die Windel gewechselt bekommen und ich sitze hier im Zimmer.
Da wollen wir dich natürlich nicht aufhalten.
Es waren wieder ein paar spannende Punkte zum Thema GmbH. Ich bin mal gespannt, ob das der letzte Teil sein wird.
Ja, vorerst mal.
Okay, willst du auch zu dieser Folge nochmal ein Zaster-Fazit reinwerfen?
Nur als Erinnerung, es gilt das Gleiche wie auch in der ersten Folge. Und auch das war ein sehr cooler Einwand, das, was du gesagt hast, ja, dass am Anfang erstmal das Unternehmersein im Vordergrund steht, ja, dass mein Unternehmen erfolgreich ist Wenn ich das natürlich schon weiß, ja, dann kann ich vielleicht gleich in die GmbH, kann mich um die richtige Struktur kümmern. Aber vor der richtigen Struktur ist entscheidend, dass mein Unternehmen funktioniert. Ja, und da brauche ich noch kein Mindset für die GmbH. Ja, auch Unternehmer sein ist ja ein Prozess. Der beste Unternehmer ist nicht vom Himmel gefallen, sondern wahrscheinlich öfters auf die Schnauze gefallen und ist wieder aufgestanden. Und ja, learning by doing, ganz oft auch gerade als Unternehmer.
Cool, Johannes, dann besten Dank euch auch. Und wir sehen uns wann wieder? Naja, ich komme gar nicht mehr mit den Wochentagen hier. Johannes, die Frage, ob du jetzt weißt, was beim nächsten Mal drankommt, stelle ich dir wieder bewusst nicht. Ich wünsche euch was. Bis bald.
Ja, bis dann. Ciao. Ciao.
Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.